Guten Abend, meine Damen und Herren, zur Phoenix-Runde. Sie hat es geschafft. Ursula von der Leyen wird erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. Ihre Wahl war ein Poker bis zuletzt, die Mehrheit unsicher. Nun muss sie liefern, die Christdemokratin und Europäerin. Die Erwartungen sind hoch, die Zweifel groß. Entscheidung in Straßburg. Wofür steht Ursula von der Leyen?
Phoenix-Runde.
Und das sind meine Gäste heute Abend. Ich begrüße ganz herzlich hier neben mir Udo van Campen, lange Jahre ZDF-Studioleiter in Brüssel, Europakenner, jetzt Berater bei der Bertelsmann-Stiftung. Neben ihm begrüße ich ganz herzlich Alexander Kissler. Er kommt vom Cicero zu uns und schreibt dort unter anderem für den Salon. Links neben mir Eva Oehr, sie ist Redakteurin für Europapolitik bei der Tageszeitung Taz hier in Berlin. Und wir begrüßen herzlich Ulrich Deppendorf, bis 2015 Studioleiter und Chefredakteur hier im ARD-Hauptstadtstudio und jetzt Herausgeber des Hauptstadtbriefs am Sonntag. Willkommen Ihnen allen, meine Damen und Herren. Bevor wir hier in der Runde reden, wollen wir schauen und fühlen, wie Straßburg heute Abend tickt. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt live verbunden sind mit unserem Reporter Marlon Amoyal, den wir herzlich grüßen. Marlon, bitte berichten Sie uns, wie wird die Wahl der neuen Kommissionspräsidentin in Straßburg im Parlament aufgenommen?
Ja, Ines Arland, die einen sagen, das war auf jeden Fall ein historischer Abend, den wir heute hier erlebt haben. Denn das erste Mal ist eine Frau an die Spitze der Europäischen Kommission gewählt worden. Und dann gibt es vor allen Dingen bei vielen Parlamentariern Erleichterung. Denn doch haben viele gedacht, wenn es jetzt zu einer Hängepartie wird und vielleicht sogar Ursula von der Leyen durchfällt, dann würde das die Europäische Union in eine institutionelle Krise und ein langes Ringen um einen neuen Kandidaten stürzen. Das also abgewendet. Aber Frau von der Leyen, die heute hier die Arme ausgebreitet hat, weil sie ja auf die Stimmen nicht nur der EVP, sondern auch anderer Fraktion im Europäischen Parlament angewiesen war, den muss sie jetzt liefern und vor allen Dingen alle Versprechen, die sie gemacht hat. Und da gab es eine ganze Menge, die vielleicht jetzt als kleines Hausaufgabenheft erst einmal abarbeiten.
Marlon, Sie haben die neue Kommissionspräsidentin heute über den Tag in Straßburg beobachtet. Wie haben Sie sie erlebt?
Heute Morgen in ihrer Rede, da war sie vor allen Dingen stark. Sie hat sich als Europäerin heute hier präsentiert. Sie hat all die Themen benannt, die für sie wichtig werden in ihrer neuen Rolle. Klimapolitik, Mindestlohn, Initiativrecht für das Parlament, ein ganzer Reigen an Themen. Das sind nur einige, die ich Ihnen hier genannt habe. Als das Wahlergebnis dann feststand mit diesen 383 Stimmen, nur 9 quasi über der absoluten Mehrheit, da war sie doch vor allen Dingen eins erst einmal erleichtert. Auch wenn das Ergebnis vielleicht eine Hypothek ist und das hat sie uns dann gesagt.
Ich bin glücklich und erleichtert, denn als ich vor 13 Tagen angefangen habe, da war noch nichts von einer Mehrheit zu sehen und das war die ganze Zeit schwierig, denn zu Recht musste ich das Parlament ja überhaupt erst davon überzeugen, wer bin ich, wie ticke ich, wie ist mein Programm. Das musste in den letzten 13 Tagen auf die Beine gestellt werden. Es lag heute auf den Tischen der Abgeordneten und dass dieser Marathon so dann mit einer Mehrheit erfolgreich abgeschlossen ist, das erfüllt mich einfach mit Dankbarkeit und Freude.
Ja, Marathon ist ein gutes Stichwort. Jetzt geht es darum, dass sie eine Kommission aufstellt und dann wird sie vor allen Dingen liefern müssen. Und die Parlamentarier, die heute vielleicht auch der ein oder andere mit geballter Faust in der Tasche sie heute gewählt hat, der wird genau hinhören und genau hinsehen, wie sie sich in den kommenden Monaten und dann in den kommenden 5 Jahren schlagen wird.
Vielen Dank, Marlon Amoyal nach Straßburg. Danke für Ihre Einschätzung hier. Und jetzt wollen wir das in der Runde direkt hier aufnehmen. Wir haben uns schon bekannt gemacht. Udo van Campen, ich darf bei Ihnen beginnen. Viele Jahre sozusagen aus Brüssel, aus nächster Nähe auch diese ganzen Machtverbindungen beobachtet. Wenn wir jetzt auf dieses Wahlergebnis schauen, knapp, aber Mehrheit ist Mehrheit, hat sie gesagt. Wie überzeugend ist das Wahlergebnis?
Das Wahlergebnis ist für sie erstmal enttäuschend. Es ist eine ganz knappe Mehrheit und sie muss sich ja auf das Parlament stützen, eben bei vielen Punkten, bei ihrer aktuellen Arbeit und bei den großen Themen, die sie eben anstimmen muss. Aber sie hat heute Morgen doch eine sehr, sehr positive und engagierte Rede gehalten. Und man spürt, da ist eine Europäerin, die passt einfach nach Brüssel, die passt nach Straßburg. Und diese Leidenschaft, ich glaube, die ist auch übergesprungen bei vielen Abgeordneten, dass Sie vielleicht in letzter Sekunde nach der Rede ihr doch noch die Stimme gegeben haben.
Mhm. Mal schauen, ob jeder am Tisch das so sieht. Wir wollen mal ein bisschen den Reigen rummachen. Frau Öhr, wichtig war im Vorfeld, das haben sehr viele kommuniziert, dass sie eine proeuropäische Mehrheit bekommt. Nun ist die Wahl eine geheime Wahl. Wir werden es niemals ganz genau wissen. Aber die Frage ist, wie wichtig ist das und wie hat sie überzeugt?
Sie hat mich heute in ihrer Rede schon überzeugt. Ich finde das sehr, sehr gut, wie sie noch einmal klar gemacht hat, dass sie sich auch auf diese Rechtsstaatlichkeit noch einmal stützen möchte, dass sie unterstützen möchte, wie die EU sich auf die Rechtsstaatlichkeit beharrt. Und ich glaube auch, dass sie in dieser Rede einige Leute überzeugen konnten. Es ist natürlich nach wie vor ein knappes Wahlergebnis. Ja. Und die Frage ist natürlich, ob viele auch letztlich doch nicht für sie gestimmt haben, weil sie eben keine Spitzenkandidatin war, weil sie vorher nicht zur Wahl angetreten ist, durchaus verständlich
ist. Genau, mit dem Stichwort Rechtsstaatlichkeit, das gehört ja zu ihrer Agenda, ist sie ein gewisses Risiko gegangen. Herr Kissler, Sie haben bereits heute, Sie sind ein großer Twitterer, schon gekennzeichnet, wie Sie die Rede wahrgenommen haben. Sie haben gesagt, das ist die Stunde der Absichten. Wie geschickt hat sie agiert in dieser Rede, wo so viele sagen, da war für jeden was dabei?
Ja, wir haben heute erlebt den Stolperstart einer Verlegenheitskandidatin. Das muss man schon mal sagen. Und die Komödie ist wenigstens nicht als Farce geendet. Und ein besonders schönes demokratisches Schauspiel war es letzten Endes ja auch nicht. Es kam jetzt eine mehr oder minder gescheiterte Verteidigungsministerin an den wichtigsten Spitzenjob, für den sie gar nicht kandidiert hatte. Wir haben uns vorher immer hier einreden lassen, vor allen Dingen in Deutschland, wähle einen Spitzenkandidaten. Da hatten wir drei. Alle drei konnten sich aus verschiedenen Gründen nicht durchsetzen. Jetzt kam Uschi aus der Kiste sozusagen und sie übernimmt diesen Posten.
Die Kandidatin des Europäischen Rates
und laut den Verträgen. Ja, aber das ist die Exekutive. Sie war also die Kandidatin der Regierung und uns Wählern wurde gesagt, ihr wählt die. Ja. Zur Rede heute, das war ein Kessel Buntes. Es war alles drin. Es hat alle Seiten angesprochen. Das muss man sagen, es war eine ordentliche Rede. Aber sie muss nun wirklich zeigen, welche Seite sie blinken will. Es war heute eine Rede, die eher für links-grün gegolten hat. Gleichwohl hat vorhin das ungarische Fernsehen gemeldet, alle 13 Stimmen von Orban hätte sie auch bekommen. Insofern ist es sehr interessant. Die deutsche Sozialdemokratie hat abgelehnt, Orban hat zugestimmt. Mal schauen.
Die Fidesz-Leute sind ja nach wie vor in der EVP-Familie mit drin. Genau. Uli Dettendorf, wenn wir noch mal ein bisschen schauen auf diese Rede, auf diese Performance heute. Sie haben, als Sie Kandidatin wurden, geschrieben, von der Leyen sei eine typische Merkel-Lösung aus dem Hut gezaubert und am Ende doch irgendwie überzeugend. Sie ist heute mehrsprachig aufgetreten, sie ist leidenschaftlich aufgetreten. Womit hat sie am Ende überzeugen können? Was denken Sie?
Also ich glaube, es war am Ende wirklich diese Rede. Da hat man gemerkt, da ist eine Europäerin, die ist voller Leidenschaft. Das war eine typische von der Leyen-Rede. Das war eine Rede, immer wenn sie sozusagen gefordert wurde, dann hat sie sozusagen alle Register gezogen, inklusive Schauspielen. Also das hat sie heute wirklich gut gemacht. Die war auch gut aufgebaut, die Rede. Man hat ja auch schon heute während der Rede gemerkt, wie über Twitter einige Abgeordnete, die vorher gesagt haben, nein, die in keinem Fall, so klammheimlich dann geschrieben haben, ja, doch eine gute Rede. Dann einer war noch ein bisschen zurückhaltend, hat gesagt, eine gute Rede, aber nicht gut genug. Man hat die Älteren gemerkt, Herr Bütikofer war, glaube ich, der Erste, der gesagt hat, ja, das war gut, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Also man sah während der Rede heute schon, da schwenken einige um, bis auf diese etwas arm 16 deutschen Sozialdemokraten.
Sie wussten natürlich auch genau, welche Fäden sie ziehen muss, wichtig welche Begriffe mich, sie anwenden muss.
Wichtig ist für mich, dass dieses Drama heute jetzt endlich zu Ende ist.
Denn das war ein Drama.
Was wir erlebt haben, war wirklich ein europäisches Parlament, was es nicht geschafft hat, einen Spitzenkandidaten hervorzubringen.
Genau.
Herr Weber war nicht sozusagen stark genug. Herr Timmermans wäre es gewesen, da hat man es aber nicht geschafft. Nach den Lissabonner Verträgen ist das ordentlich gelaufen, gar keine Frage. Das heißt, von der Leyen hat ja auch heute gesagt, jetzt beginnt die Arbeit. Und dazu gehört eben auch dieses System, der Wahl eines Kommissionspräsidenten im Laufe der Jahre dann doch zu verändern. Denn als, ich meine, selbst wir Fernsehmacher, wir haben tolle Fernsehsendungen gemacht mit Spitzenkandidaten. Ja, wofür eigentlich, kann man sagen.
Und lang.
So, das darf nicht nochmal passieren.
Ja. Man fragt sich ja auch, wessen Schuld es ist. Ich persönlich ärgere mich sehr darüber, dass die Fraktionen im Europaparlament es nicht geschafft haben, einen Kandidaten zu finden, der eine Mehrheit sowohl im Europaparlament als auch im Rat findet. Und wenn Sie, Herr Kissler, auch sagen, uns Wählern wurde versprochen, dass es einen Spitzenkandidaten gibt, dann muss man natürlich auch sagen, wer ist denn das, der es versprochen hat? Weil letztlich ist es so, das Parlament hat es versprochen, der Rat hat schon vor über einem Jahr haben sich viele Regierungschefs, vor allen Dingen der französische Präsident Emmanuel Macron, dazu bekannt, dass sie sich nicht an das Spitzenkandidatenprinzip halten werden. Mhm. Und da finde ich auch, hat das Parlament wirklich das Heft aus der Hand gegeben. Ja. Die hätten ein Druckmittel gehabt, haben sie aber dem Rat, von dem sie wussten, er will das Spitzenkandidatenprinzip
nicht. Es gab drei Sondergipfel dazu. Das Parlament hat sozusagen die Karte nicht gezogen. Da sind wir jetzt quasi nochmal in der Analyse der Vergangenheit. Es liegt jetzt auf dem Tisch, dass das ein Angebot wäre, das Spitzenkandidatenprinzip aufzusetzen. Da wir jetzt Frau von der Leyen ab 1. November als neue Kommissionspräsidentin erleben werden, lohnt es sich, wir Deutschen sind da ein bisschen den anderen Europäern voraus, weil wir sie schon ein bisschen kennen, aber lohnt es sich nochmal zu fragen, okay, wofür steht diese Person? Herr Kissler, wenn ich bei Ihnen nochmal beginnen darf. Ne? Also wir haben Sie erlebt in verschiedenen Kabinettsposten, wir wissen Merkel-Vertraute, auch mal Kronprinzessin, aber wofür steht sie tatsächlich? Was ist sozusagen der prinzipielle Kern von der Leyen?
Also ich würde erstmal sagen, der prinzipielle Kern von Frau von der Leyen ist Frau von der Leyen. Also wenn ein gewichtiges Amt zur Verfügung steht, weiß sie sich in die erste Reihe zu stellen. Sie hat sich in der Zeit ihrer verschiedenen Ministertätigkeiten auch als Ankündigungs- und Schlagzeilenministerin erwiesen. Also schnell sich auf ein Thema setzen, das medial hochjatzen, sage ich jetzt mal, ob es mal die Vereinbarkeit ist von Familie und Beruf, die innere Führung bei der Bundeswehr, die Reform der Bundeswehr, das Kinder- und Betreuungsgeld, was sie heute nochmal so stark gemacht hat. Also ihre politische Laufbahn ist, glaube ich, durch eine hohe politische Intelligenz, einen noch höheren politischen Ehrgeiz gekennzeichnet und eine doch abnehmende Leidenschaft zur Kontinuität. Das heißt, sie ist eine, die sich für alle Top-Jobs geeignet hält und sie hat eben die Nibelungentreuen der Kanzlerin, die ihr in regelmäßig wiederkehrenden Abständen auch solche Jobs verpasst. Es kann trotzdem alles gut ausgehen, wir wünschen alle uns das, okay. Aber ihre bisherige Laufbahn zeigt also nicht, dass sie in der Lage ist, mit der nötigen Beharrungskraft dicke Bretter so zu bohren, dass an der richtigen Stelle die Löcher sind.
Okay, sie hat Leidenschaft, aber keine Leidenschaft zur Kontinuität. Jetzt hat Udo van Kampen, was mich ein bisschen bestürzt hat, sie ständig genickt. Ich hatte nämlich sofort erwartet, sie würden jetzt ein bisschen gegenhalten. Das brauchen wir jetzt hier in der Runde. Also sie ist eine Europäerin, sie hat in der Rede ihren Vater bemüht, sie ist in Brüssel geboren. Ist sie die richtige Frau für diesen Job?
Also ich frage mich einfach mal, man muss ja auch mal sagen, wo hätte es einen besseren Kandidaten oder bessere Kandidatin gegeben? Auch im Kreis der Spitzenkandidaten, würde ich Sie sagen, sticht sie schon mit ihrer politischen Leidenschaft, auch für was sie steht. Sie steht für Rechtsstaatlichkeit, sie steht eben für die europäische Idee, für weitere Integration. Und das weiß sie auch zu vertreten. Mhm. Und dass ein Politiker an Macht denkt und machtpolitisch ist, das ist nun wirklich, Herr Kissel, keine Überraschung, würde ich sagen. Das spürt man eben, das Feuer, was in ihr brennt. Und sie hat die Chance gesehen und hat sie ergriffen und hat es gut gemacht und hat sich gegen die Widerstände, im Parlament und gegen auch die Sozialdemokraten. Ja, wenn man korrekt, sieht, wo sitzen jetzt die Sozialdemokraten, selbst am Ende haben die Spitzenkandidaten, haben sich für ihre Wahl ausgesprochen und die 16 Deutschen Sozialdemokraten, heute, genau. die sitzen jetzt da auf dem Baum und wissen nicht mehr, wie sie runterkommen. Ja. Das muss man doch auch mal sagen.
Ich frage nur, welches Feuer ist das?
Und sowas Peinliches zu erleben, das ist schon ganz was ganz
anderes. Es gab ja auch noch mal Briefe von ihr an alle Fraktionen und in der Tat konnte man natürlich gerade, man muss wissen, S&D-Fraktion von einer Spanierin geführt. Herr Sanchez hat sozusagen in Brüssel dieses Personaltableau mit abgenickt. Herr Deppendorf, ich würde Sie gerne noch mal bringen, weil Sie haben natürlich die Frau von der Leyen auch in ihren frühen Kabinettsjahren doch sehr intensiv beobachten können. Ist das sozusagen eine Frau mit dem Talent für die erste Reihe?
Also das ist sie. Das muss man sagen. Das hat sie auch immer nach draußen sozusagen bringen wollen. Sie hat sie auch genossen, wenn sie genannt wurde. Ich erinnere mich noch, als es um eine Bundespräsidentenwahl ging. Da war sie ja auch im Gespräch. Und dann gab es einen Abend, wo sie dann die berühmte Szene machte, als sie gefragt wurde, werden Sie vielleicht die neue Bundespräsidentin? Da machte sie nur so in die Kamera. Da hat jeder geschlossen, die Dame von der Leyen wird der neue Bundespräsident. War nicht. Also sie ist da schon sehr ehrgeizig, gar keine Frage. Aber sie hat zum Beispiel als Frauenministerin hat sie gegen ihre Partei mit den Grünen zusammen agiert, um die Quotenregelung durchzukriegen.
Und spricht das für Sie oder gegen Sie?
Bitte?
Spricht das für Sie oder gegen
Sie? Für
Sie.
Sie ist ein Risiko. Das spricht für Sie. Damit, so, also das hat sie auch gemacht.
Ja.
Und Merkel hat sie immer machen lassen. Und man kann schon sagen, wenn Frau Merkel immer jemand machen lässt, dann ist das für sie ein Zeichen, dass sie den für mehr sozusagen in Anspruch nehmen kann und auch glaubt, der könnte das.
Aber mit katastrophalen Ergebnissen bei der Bundeswehr, das müssen wir doch zur Kenntnis nehmen.
Ja, gut. Ich sage ja, bei der Bundeswehr, nur Herr Kissler, nennen Sie mir einen Minister, der da nicht mehr oder weniger versagt hat. Der Einzige, der einigermaßen gut rausgekommen ist, war Peter Strock.
Wollte ich gerade sagen.
Danach nicht mehr.
Das ist etwas weiter zurück. Okay, ich finde, wir sollten Eva Oehr mit reinbringen, weil wenn wir eines jetzt sagen können, und das ist sozusagen die Klammer jetzt, die wir bilden können. Sie haben gerade angesprochen, Gleichberechtigung der Frau, Gleichstellung, Aufsichtsräte etc. Jetzt haben wir die erste Frau. Ne? Also Sie müssen das gut finden, quasi, Frau Oehr.
Also ich muss überhaupt nicht gut finden. Aber natürlich finde ich es gut, dass eine Frau in diesem Amt ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie sie es durchsetzen wird, was sie angekündigt hat, dass auch die Kommission paritätisch besetzt ist, dass 50% Frauen, 50% Männer gibt. Es haben ja schon einige Länder so ihre Nominierung reingebracht. Ja. Und da bin ich doch wirklich sehr interessiert daran zu sehen, wie Frau von der Leyen das wirklich durchsetzen wird. Weil so wie es im Moment aussieht, haben die eben nicht, wie sie es sich gewünscht hat, jeweils einen Mann, eine Frau nominiert. Ja. Ich glaube, Maltas Premierminister hat genau das gemacht. Aber sonst gibt es einige, wo das nicht der Fall ist. Und sie hat ja schon bereits angekündigt, dass sie Frau Vestager ja einen Platz natürlich geben wird. Franz Timmermans wird einen Platz haben. Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf Herr van Kampen zurückkommen. Sie sagten eben, hätte im Kreis der Spitzenkandidaten niemanden gegeben, der sich für die Rechtsstaatlichkeit so eingesetzt hat.
Doch, aber Herr Timmermans, das möchte ich doch glauben.
Der hat sich sogar so für die Rechtsstaatlichkeit eingesetzt, dass er dadurch nicht durch den Rat gekommen ist.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal die Frauenfrage kurz aufnehmen. Sie hat das heute gesagt in ihrer Rede, 50-50, in der Kommission. Sie wolle dann gerne mal einen Vorschlag zurückweisen, der aus den Ländern kommt. Wie realistisch ist das, dass man jetzt heute sowas verspricht und dass man das auch durchsetzen kann?
Also jetzt mit Ihrer Wahl hat sie schon eine bestimmte Position. Und die Nationalstaaten haben das Vorschlagsrecht. Da hat sie gefordert, dass zwei Kandidaten vorgeschlagen werden. Wenn das nicht befolgt wird, kann sie da schon einen gewissen Druck aufbauen. Aber das Vorschlagsrecht ist ganz klar, haben die Nationalstaaten. Sie hat das Recht und das hilft ihr, dass sie sagen kann, auf welche Positionen. Das ist das ihr Recht und das Recht der Kommission. Setze ich den jetzt auf den Wettbewerb, setze ich den auf Landwirtschaft, setze ich den auf Digitales, setze ich den auf die verschiedenen Positionen. Das ist allein Sache der Kommissionspräsidentin. Da hat sie also schon einen Hebel. Und ich rechne auch damit, das war ja bei der letzten Kommission auch so, dass der eine oder andere durchfällt. Denn alle Kandidaten, die als Kommissar oder Kommissarin vorgeschlagen werden, müssen sich dem Europäischen Parlament, einem Hearing, stellen und die müssen abstimmen. Und dann gibt es noch einen Hebel für das Parlament. Im Oktober oder November, spätestens, wenn es keine Verspätung geben soll, im Oktober muss also das Parlament die gesamte Kommission noch einmal bestätigen. Also da hat das Parlament schon eine gewisse Macht, aber sie auch auf die Länder auszuwirken, zum Beispiel die Parität zu beachten.
Ich denke, das ist für sie auch sowas wie die erste Probe.
Es gibt natürlich auch viele Felder, wenn Sie jetzt den großen Hebel von Frau von der Leyen reklamieren, auf denen sie nur einen sehr, sehr kleinen Hebel hat. Also wenn sie heute gesagt hat, sie will ein neues Paket Asyl und Migration schnüren. Sie will also Schengen wieder Dublin revitalisieren, also die Verteilung von Flüchtlingen. Das jetzt in einem Parlament, in dem durch die Visegrad-Staaten stärker geworden sind, in dem nach wie vor kein einziger aus dem ehemaligen Ostblock in einer führenden Position ist, das halte ich für also eine derart utopische Zielsetzung, dass sie sowohl ihre eigenen Fähigkeiten wie auch ihre Kompetenzen überschätzt. Das wird nach wie vor der große Streitfall bleiben.
Sie wird, da machen wir uns ja nichts vor, sie wird natürlich nicht alle Ziele erreichen können. Ja. Das ist doch bei jeder Regierungserklärung so. Also,
wenn sie das nicht angesprochen das auch nicht hätte als Ziel,
wollen wir mal nicht auch überhöhen. Wir erleben ja ein absolut gespaltenes Europa. Wir erleben ein Mitteleuropa, wir erleben ein Osteuropa und wir erleben ein Südeuropa. Und das muss sie jetzt sozusagen als Kommissionspräsidentin irgendwie zusammenführen. Ja. Mit ihren Versprechungen, die muss auch Kompromisse schließen.
Auf jeden Fall. Wir können das hier noch mal ein bisschen durchgehen, was sie sozusagen auf der Agenda hatte. Über das Spitzenkandidatenprinzip haben wir uns ausgetauscht. Das will sie auf den Weg setzen. Und hilfreich könnte vielleicht dabei sein, dass sie heute auch gesagt hat, dass sie dem Europäischen Parlament ein Initiativ Recht jetzt dann zubilligen will. Das ist ja etwas, worauf die Parlamentarier lange gewartet haben. Sie hat doch gesagt, ihr seid meine Partner. Also das klingt natürlich immer erstmal schön, aber wie kann man denn das wirklich tatsächlich aufsetzen? Weil das würde ja auch eine Machtverschiebung in der Balance durchaus bedeuten dann.
Ja, also wenn die Parlamentarier sich mit Mehrheit für eine Initiative entscheiden, finde ich das eine sehr, sehr kluge Entscheidung, dass sie gesagt hat, ich poche nicht als Kommission auf mein Initiativrecht, sondern wenn eine Mehrheit sich für eine Initiative, politische Initiative ausspricht, dass das aufgenommen wird. Sie hat ja immer noch den Hebel, da die Kommission dann diesen Vorschlag aufnehmen kann und ihn eben präsentieren kann. Aber das hat sie, eine sehr kluge Entscheidung von ihr, eben auch viele Parlamentarier bestimmt eingefangen damit. Und das ist eben das Spiel. Und es wurde der Kompromiss angesprochen. Natürlich war das jetzt eine Regierungserklärung in dem Sinne, die sie jetzt geleistet hat. Sie hat ihre Ziele formuliert. Das erwartet man von jemand, der so eine Position übernimmt, ob er jetzt Kanzler ist oder in seiner Regierung Kommissionschef, das wichtigste Amt in Europa. Und da muss er eben Initiativen setzen. Das und das und das habe ich vor. Und ich suche jetzt Mehrheiten und ich suche Möglichkeiten. Und
möglicherweise kann sie das vielleicht etwas einfacher machen, denn ab kommenden Jahr hat Deutschland die EU-Ratsvorsitz.
Ja, ja.
So, das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein, wenn einige Länder dann sagen, jetzt werden die aber zu stark. Aber das kann natürlich für Sie auch, da werden die Sachen auf die Agenda gesetzt von dem Ratsvorsitzenden. Und das ist entweder dann noch Frau Merkel oder jemand anders. Das wissen wir ja nun auch noch nicht. Aber das ist möglicherweise für Sie auch ein Hebel, der ihr die Arbeit etwas erleichtern kann.
Aber es ist ja gerade auch ein Problem, Sie deuten es ja auch an, sie ist eine Deutsche. Es ist die deutsche Migrationspolitik unter Merkel, die auch zur Spaltung Europas beigetragen hat. Das darf man nicht hinwegreden. Mhm. Wenn sie jetzt als eine wahrgenommen wird, was ja stimmt, die einen fliegenden Wechsel hinter sich hat aus dem Kabinett Merkel, das an führender Spitze war für diese Migrationspolitik, die von vielen, wie ich finde, auch zu Recht kritisiert wird. Und dann haben wir noch eine deutsche Ratspräsidentschaft. Dann können diese sogenannte Spaltung und faktische Spaltung sich noch weiter verstärken. Also ich glaube, als Abgesandte der Willkommenskultur wird sie es schwer haben.
Ja, also das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber Frau Oehr, ich habe Sie direkt da in den Blick gehabt. Was wir natürlich festgestellt haben, ist heute, und das war was Konkretes, bei den Grünen konnte sie ja nicht punkten. Aber einer der konkreten Punkte war, also diese Aufstockung der Beamten bei Frontex, die ziehe ich einfach mal um 3 Jahre nach vorne und sichere sozusagen ein bisschen stärker dann auf See und die Außengrenzen. Ist das etwas sozusagen, womit sie Punkte machen kann aus ihrer Perspektive?
Ich glaube, das ist extrem schwierig, weil es natürlich nicht konkret heißt, wie sie eigentlich die Probleme auf dem Mittelmeer lösen will. Ich habe es als sehr, sehr positiv empfunden und glaube auch, dass es Parlamentarier als positiv empfunden haben, dass sie sich ganz klar für die Seenotrettung ausgesprochen hat, dass sie gesagt hat, Menschen auf dem Mittelmeer, die in Seenot geraten, die müssen wir natürlich retten. Jetzt ist die Frage, wie wird sie das die Migrationspolitik der EU weiter betreiben? Ist es wirklich die Außengrenzenabsicherung einfach? Sie muss Probleme lösen, die seit sehr, sehr vielen Jahren ungelöst bleiben, weil Europa so gespalten ist. Das wird gar nicht einfach und ich glaube, dass sie dort auch in großen Streit geraten wird. Nun kann man natürlich sagen, sie ist, wird vielleicht gesehen als Abgesandte von Merkels Willkommenskultur. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass viele Staaten wie Ungarn, wie Polen, die diese Kultur, die diese Politik als sehr negativ begreifen, natürlich auch sie als nominierte, als Kommissionspräsidentin befürwortet haben. Also ich weiß nicht, ob sie schon bei der Nominierung an solche Sachen gedacht hatten. Und ich weiß auch nicht, wie viel Spaß sie noch mit Frau von der Leyen haben werden, wenn man auch auf
Stichwort
die
Rechtsstaatlichkeit, klare Kante gegen
die
Orban.
Rechtsstaatlichkeit sehen.
Ja, ja. Etwas anderes, Herr Deppendorf, wo wahrscheinlich die EVP-Fraktion hat sie ja sozusagen unbefangen und in komplette unterstützt, aber wahrscheinlich etwas schwer durchgeatmet haben, waren die Auslassungen zum sozialen Europa. Das sind Fragen, natürlich Jugendarbeitslosigkeit, das kauft jeder mit. Aber da sind auch die Fragen gefallen, europäischer Mindestlohn. Also das war eine klassische sozialdemokratische Wahlkampfformel im Europawahlkampf. Das dürfte auch nicht ganz einfach werden, solche Geschichten auf den Weg zu bringen.
Also es wird sicherlich nicht ganz einfach, aber ich glaube, dass Frau von der Leyen das nicht ohne eine gewisse Absicherung gesagt hat. Mhm. Und ich glaube, dass auch einige Kreise der EVP so langsam merken, dass eine soziale Gleichstellung oder soziale Absicherung in Europa ein ganz zentrales Problem ist und vielleicht auch noch mehr werden wird. Sie hat ja auch gleichzeitig die Steuerfragen der amerikanischen Konzerne angesprochen, hat gesagt, auch da müssen wir neue Regeln finden. Das kann ja nicht sein, dass die mehr oder weniger nichts zahlen hier. Also, so wie ich Frau von der Leyen erlebt habe hier und auch anderswo, ich glaube, das hat sie nicht aus dem Hut schnell mal eben gezaubert, sondern da hat sie sich schon ein bisschen abgesprochen. Es gibt ja auch in der Union durchaus den einen oder anderen, der sagt, ja, da müssen wir was tun. Und sie wollte natürlich damit auch die Sozialdemokraten heute gewinnen, gar keine Frage. Ja. Das ist ihr ja bis auf die Deutschen gelungen.
Ja, was ihr eben nicht gelungen ist, denn sie hat noch quasi ein zweites grünes Herzensthema neben der Seenotrettung und der Migration angesprochen. Das ist, Herr Kissler, die Frage des Klimaschutzes. Keiner von Ihnen hat das bisher erwähnt, aber wir nehmen es jetzt trotzdem mal auf die Agenda, weil sich ja Wahlkämpfe daran schon festgezurrt haben. Sie hat ja die Rede vorrangig auf Englisch gehalten. Da hat sie von einem Green Deal, einem New Green Deal gesprochen, den sie innerhalb der ersten 100 Tage aufsetzen will. Also Ehrgeiz muss man ihr zugelegen, oder?
Ja, an Ehrgeiz hat es noch nie gemangelt. Die Gestaltungskraft hält dann manchmal nicht Schritt mit dem Ehrgeiz. Das ist für mich.
Sie hat jetzt 30.000 Leute.
Ja, natürlich. Aber ob das die richtigen sind, ob sie die zu führen versteht, ob die sich alle freuen auf sie, das werden wir sehen. Also ich würde hier nicht in Susanne einstimmen. Das möchte ich nicht. Mhm. Sie will also einen New Green Deal machen innerhalb von 100 Tagen. Da sind wir alle sehr gespannt, was dann im Einzelnen daraus rauskommen wird. Sie will auch, das hat sie angekündigt, 1 Billion Euro von der Euro-Investitionsbank dazu verwenden, um daraus umzuetikettieren, gewissermaßen zu einer Art Klimabank oder zu einer zweiten Funktion der Klimabank. Das finde ich schon sehr ambitiös. Trotzdem sind ihr die Herzen der Grünen nicht in Scharen zugeflogen. Was ich sehr erstaunlich fand, und da fand ich, hat sie sich wirklich sehr weit und auch vielleicht etwas unklug aus dem Fenster gelehnt, dass sie auch diesen teilweise apokalyptischen Sound der Grünen übernommen hat. Wir alle müssen uns jetzt ändern, hat sie gesagt. An jedem Einzelnen von uns ist es jetzt. Also die Klimapolitik ist offenbar auch bei ihr jeder Diskussion, jeder Abwägung, jedem Für und Wider entzogen. Dass das ein wichtiges Thema ist, keine Frage. Aber da hat sie sehr hoch gepokert. Vielleicht hat sie dadurch die wenigen entscheidenden Stimmen bekommen. Aber das war gerade nicht abgeklärt. Das war dieser handelsübliche apokalyptische Klimasound, den wir zurzeit überall hören.
Ja, und sie ist sogar relativ konkret geworden an der Stelle, indem sie die Zahlen einfach, die bisher auf dem Tisch waren, noch ein bisschen verschärft hat.
Klimaneutral 2050, 2030, die halbe. Also
50%.
So ambitioniert, da kann ich nur sagen, du gehst einen schweren Gang. Wir werden sehen, was rauskommt.
Ja, wenn wir noch
aber
mal.
Warum sind wir hier so pessimistisch?
Jetzt sind wir doch mal froh,
dass wir hier eine Kandidatin, eine neue Kommissionspräsidentin Präsidentin haben, die ambitionierte Ziele verkündet und auch in der Umweltpolitik bis über alle Politikfelder, die sie angesprochen hat, mal was auf den Tisch legt.
Und jetzt
sitzen wir
und quallen
und sagen...
Der Tisch ist doch immer voll und reich gedeckt mit Themen.
Ja, das ist doch wunderbar. Das ist doch wirklich mal schön, dass wir sagen können, hier wird jetzt mal was angepackt. Jetzt müssen wir mal die 100 Tage die Chance geben. Und sie hat ja wirklich alle kritischen Politikfelder angesprochen. Und wenn sie jetzt
die Frage wäre ja auch gewesen, was wäre passiert, wenn sie die Felder nicht angesprochen hätte oder weniger
ausgelassen hätte. Aber sie hat sie angesprochen, was reden wir?
Sie hat sie angesprochen.
Das ist doch dieser apokalyptische Sound, auch einfach der, den sehr, sehr viele Schüler auch anstimmen. Das ist kein apokalyptischer Sound. Es kann eventuell auch einfach ein realistischer Sound sein. Und daher hat sie vielleicht einfach verstanden, was die Leute bewegt.
Ja, ich nehme mal das Bild auf. Wie wahrscheinlich ist, dass so ein Sound, ob der jetzt diese Farbe hat oder eine andere Farbe, länger klingt? Also wenn wir jetzt mal ganz konkret an das gucken, Udo von Kampen, was die Macht und die Befugnisse tatsächlich einer Kommissionspräsidentin, wohlgemerkt, sie ist Präsident-elect, sie hat jetzt die Transition, sie kann ihr Team zusammenstellen, langer Weg. Aber was kann sie am Ende des Tages wirklich kräftemäßig durchsetzen?
Also sie kann politische Themen anstoßen. Aber die Macht, um das auch klar zu sagen, die liegt nicht bei der Kommission, sondern die liegt im Kreis der Staats- und Regierungschefs des Rates. Und das sind viele Initiativen, insbesondere, was wir angesprochen haben, Thema Migration, sind dort gescheitert. Und es ist eben auch eine politische Realität, dass es in dieser Frage keine Einigung im Europäischen Rat gibt. Und da wird sie auch nichts ändern können. Sie kann versuchen, mit Seenotrettung und so weiter Initiativen zu starten, aber sie wird diesen Konflikt, sehe ich schwierig, wird sie nicht lösen. Man kann versuchen, Kompromisse zu schließen. Das ist ja mit dem Verteilungsschlüssel, ist das ja schon in der Arbeit. Das hat die Juncker-Kommission ja schon vor anderthalb Jahren vorgelegt, so einen Verteilungsschlüssel. Sie knüpft daran an und hofft eben, dass sie da vielleicht den einen oder anderen doch überzeugen kann. Bisher sind nur 5 Länder, die bereit sind, eben sogenannte Flüchtlinge aufzunehmen. Ja. 5 von 27.
Genau. Sie ist heute mit Maximalgeschichten gestartet.
Ja.
So. Wohl wissen, dass sie, ich gehe mal davon aus, wohl wissen, dass sie die alle so nicht erreichen kann in den kurzen kommenden Jahren. Deswegen würde es auf Kompromisse hinauslaufen. Und natürlich sind die Mächtigsten sind die Regierungschefs. Das weiß sie auch. So, ja. Es gibt ja auch Leute, die sagen, bleib besser als Regierungschef in deinem Land als Kommissionspräsident in Brüssel. Also das gibt's ja auch. Aber sie wird auf Kompromisse aus sein müssen. Und ich sage jetzt schon, wir werden dann wieder die Diskussion kriegen, ja, diese Kompromisse ist ja ganz fürchterlich. Nein, ich sage mal, die Politik wird und kann nicht auf Kompromisse verzichten. Das ist eben so. Und deswegen hat sie heute die Maximalgeschichten angesprochen und muss nun schauen, wie sie mit den Herrschaften da zurechtkommt. Das wird in einem Bereich mehr sein für sie. Ja. Und im anderen Bereich wird sie vielleicht sogar auch scheitern. Auch das muss man mit
Sozusagen, wenn wir noch eine Sekunde bei dem Machtgefüge bleiben. Es gab heute über den Tag eine Meldung, die man ganz gut verstehen kann, wenn man in die Historie schaut. Es gab bisher ein Gespann, Jean-Claude Juncker und sein Generalsekretär Martin Selmayr, ein Deutscher, ein Luxemburger. Wenn Ursula von der Leyen dann an der Spitze der EU-Kommission stünde, wären das zwei Deutsche quasi im Kern Europas. Und da könnten falsche Ideen entstehen. Wie wichtig ist sein Rückzug, der heute verkündet wurde?
Na, das war auch ein Signal eben an ihre Kritiker. Martin Selmayr stand mit seiner Wahl im Feuer. Keiner, selbst seine erbittertsten Gegner, und da gibt es viele in Brüssel, bezweifeln seine Qualifikation und seine Effizienz. Er hat da auch, was die Reformagenda betrifft und auch vielleicht was einige Ideen, die wir in der Rede gehört haben von Frau von der Leyen oder ihr Programm, ihr 20-Punkte-Programm, das war mir sehr vertraut. Und es war ein hervorragender oder ist ein hervorragender, ein politischer Beamter. Der vielleicht sein Amt etwas zu weit ausgelegt hat, kann sein, so sagen seine Kritiker. Aber dass er jetzt die Konsequenzen gezogen hat, ist auch ein Signal von Frau von der Leyen, dass sie genau das nicht will. Dass gesagt wird, da sitzen jetzt die Deutschen und jetzt wird die EU deutsch. Mhm. Und da hat sie früh die Reißleine gezogen, eventuell. Selmayr selbst hat es, ihr Generalsekretär, ihr den Rücktritt angeboten. Es war also seine Entscheidung, was eben sehr, finde ich, lobenswert und beachtenswert ist, dass er die Größe hat zu sagen, ich biete eben an meinen Rücktritt und sie nicht also gleich zu Beginn in Schwierigkeiten bringt, dass genau diese Vorwürfe, die jetzt kommen würden, insbesondere von der ausländischen Presse, von der französischen Presse, vom Libération und so weiter, dass die eben gleich im Keim erstickt werden. Das war ist wahrscheinlich ein guter politischer Schachzug.
Die hatten aber ja auch durchaus auch von Seite der EU, von der EU-Ombudsfrau Emily O'Reilly zum Beispiel, also der Bürgerbeauftragten, durchaus Feuer bekommen, diese Vorwürfe, die auch gesagt hat, diese Ernennung Selmayrs, die war intransparent. Also von daher musste er schon seinen Rücktritt anbieten oder sie ihm den anbieten, um sich da wirklich zu positionieren. Das wäre anders nicht gegangen. Er ist einfach, ist und bleibt das Bild des Strippenziehers in der EU,
Ich muss Ihnen einfach jetzt mal sagen, Generalsekretär, ich habe einige erlebt. Ja. Und die waren schon immer im Hintergrund. Nur hat sich keiner, was eine Irin vorher war, hat sich keiner für einen Generalsekretär interessiert. Und da es jetzt mal ein Deutscher war, stand er jetzt eben besonders im Fokus
Wirklich ernannt wurde auf eine sehr komische Art und Weise. Vielleicht stand er auch deswegen im Fokus. Ja. Vorher hatten sehr viele Leute, glaube ich, den Namen Selmayr auch noch nicht gehört. Ja.
Es war bisher immer, es war bisher immer das Recht eines Kommissionspräsidenten, den Generalsekretär seines Vertrauens zu bestimmen. Da wurde nie ein Theater draus gemacht, dass das nicht ganz glücklich gelaufen ist. Ja. Das würde ich wirklich eingestehen.
Das war der Punkt.
Aber das Recht des Kommissionspräsidenten, den engsten Mitarbeiter seines Vertrauens eben auszuwählen, das haben alle Kommissionspräsidenten, auch die Vorgänger, nicht nur Jean-Claude Juncker gemacht.
Okay, da schließt sich sozusagen jetzt ein Kreis. Wir haben überhaupt noch nicht über einen der Architekten des Personaltableaus heute Abend gesprochen. Herr Macron hat nämlich zu Frau von der Leyen eine herzliche Gratulation geschickt und hat geschrieben auf Twitter, heute hat Europa ihr Gesicht, Madame. Nun hat dieses Gesicht tatsächlich noch wenige Stunden. Uli Deppendorf, jetzt sind wir bei Ihnen. Noch ein sehr wichtiges, vielleicht eines der wichtigsten Ämter in einem Kabinett inne, nämlich das der Bundesverteidigungsministerin. Das wird sie morgen abgeben. Jetzt sind wir auf der Berliner Bühne, der sie vielleicht gar nicht so ungern den Rücken kehrt.
Also ich meine, sonst hätte sie sicherlich nie gesagt, ich möchte EU-Kommissionspräsidentin werden. Sie wollte natürlich so langsam Berlin verlassen. Das ist, ich glaube, im Gen von Ursula von der Leyen drin, immer weiter nach oben zu steigen. Klar, sie verlässt ein Ministerium mit großen Schwierigkeiten, in dem sie in einige Skandale verwickelt ist, das muss man sagen. Ich nehme nur die Beratergeschichten, die gehen auf ihre Kappe. So. Ja, aber sie musste natürlich das von sich aus anbieten. Und das ist ja nun die Frage, wer wird es? Es scheint ja heute Abend auch geklärt zu sein.
Das sollten wir jetzt nochmal betrachten.
Es wird Frau Kamm-Karrenbauer, was für alle eine Überraschung ist. Denn die hat ja vorher noch gesagt, sie will in kein Bundeskabinett eintreten. Heute soll sie angeblich selber den Vorschlag gemacht haben. Also das ist schon eine Überraschung. Aber nein, sie ist, glaube ich, froh, dieses Ministerium jetzt verlassen zu können, wie, glaube ich, jeder, bis auf Peter Struck, der das geliebt hat, dieses Ministerium, froh, wenn er diese Hölle des Ministeriums dort verlassen kann.
Sie haben vorhin gesagt, bevor wir jetzt zu Berlin gehen, Sie haben gewissermaßen ein Maximalprogramm vorgelegt und trotzdem gibt es zwei blinde Flecke heute in der Erklärung von Frau von der Leyen. Das eine ist das Konservative. Sie wusste offenbar, die EVP habe ich da muss ich mich nicht werben. Da gab es auch keine rhetorische Zuckerl sozusagen für die konservative Seele der EVP. Und auch das Wirtschaftsfeld ist fast komplett blank geblieben. Sie hat einmal von der sozialen Marktwirtschaft gesprochen, das allerdings nur als Absprungsschneise verwendet, um über das Soziale zu reden. Also wir bewegen uns in vielen Ländern Europas, Deutschland.
Die Wirtschafts- und Währungsunion, ja, als Sie angesprochen haben.
Ist richtig, ja, aber also wir bewegen uns in vielen Ländern Europas, Deutschland vorneweg, vermutlich auf eine Rezession zu. Und gerade da blieb sie heute sehr, sehr dünn in ihrer Argumentation. Insofern ist da bestimmt auch noch viel nachzubessern.
Da hat auf jeden Fall Ihr Vorgänger ganz viel gemacht. Der hat ja ein milliardenschweres Investitionsprogramm aufgehoben. Aber da wir die Berliner Karte jetzt aufgerufen haben und Uli Deppendorf hier auch schon eingeführt haben. Wir haben jetzt auch schon eine neue Frau. Es ist ja auf jeden Fall, gibt es eine weibliche Nachbesetzung bei dem, was im Kabinett passieren kann. Und es sollte schnell gehen, hat uns die Bundeskanzlerin heute auch wissen lassen. Wie überraschend kommt für Sie dieser Schachzug von Frau Kramp-Karrenbauer?
Das kommt für mich sehr überraschend. Ich halte es für eine bizarre Personalentscheidung.
Oh, was heißt bizarr in
bizarr
Ihren
heißt,
Augen?
Naja, Saarländer können offenbar alles. Frau Barley, Herr Maas, Herr Altmaier, jetzt auch noch Frau Kramp-Karrenbauer. Also mir erschließt sich nicht, wo sie sich bisher als minder erfolgreiche Ministerpräsidentin des kleinen Bundeslandes Saarland besondere Meriten für die Verteidigung erworben haben will. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Ich halte sie also für weder kompetent genug, noch halte ich es auch für strategisch für hinreichend klug. Sie ist jetzt als Parteivorsitzende gewissermaßen eingebunden, eine Kabinettsdisziplin unter ihrer Vorgängerin, die also als Bundeskanzlerin über ihr steht, als einfaches Parteimitglied wieder unter ihr. Wie will sie da das dringend benötigte Profil der CDU neu schärfen, wenn sie gleichzeitig in der Kabinettsdisziplin eingebunden ist? Das halte ich für extrem schwierig. Gleichzeitig ist es ein Schleudersitz. Sie kann also dort verbrannt sein als Verteidigungsministerin, ehe sie als CDU-Vorsitzende rüsiert haben wird. Also sie brennt nun an beiden Enden. Das halte ich für sehr unklug und es ist völlig schleierhaft, wie sie darin Statur gewinnen will.
Wie schlau ist das, was sie macht? Also wir haben ja im Herbst diese Sollbruchstelle in der Großen Koalition.
Also wir können da ein bisschen mal den Das ist die Frage. Sie würde es, glaube ich, gemacht oder sie hat es gemacht, weil sie meiner Meinung nach ahnt oder dass diese Koalition auch weiter agieren will. Ich glaube nicht, dass sie es gemacht hätte, nur für 2 Monate. Ich glaube, nicht sicher, ob die SPD wirklich bei der Evaluierung dann sagt, wir gehen jetzt mal raus. Bei diesen Zahlen glaube ich überhaupt nicht so. Das heißt, sie hat noch 2 Jahre Zeit. Das ist ein Schleudersitz, gar keine Frage. Herr Kiesler, ich frage auch mal, es gab nicht so viele Verteidigungsminister, die vorher ein besonderes Faible für dieses Ministerium hatten. Es war auch, glaube ich, kein Großoffizier darunter. Und sie haben es trotzdem, die einen besser, die einen dann schlechter gemacht, gar keine Frage. Frau Kamm-Karrenbauer sollte man nicht unterschätzen. Auch im Saarland hat sie nicht nur schlechte Politik gemacht. Sie hat auch mal gegen ihre eigene Parteivorsitzende gehandelt und hat eine Koalition platzen lassen. So, ob es ihr trotzdem nützt, da bin ich auch eher ein bisschen im Zweifel. Denn das ist ein Höllenjob. Und wie jetzt Sie mit Frau Merkel in einem Kabinett klarkommen will und klarkommt, das wage ich auch im Moment mir noch nicht so ganz vorzustellen. Aber möglicherweise erleben wir da ja auch wieder noch eine Überraschung. Da ist, glaube ich, im nächsten halben Jahr ist meiner Meinung nach alles drin.
Wir sollten, ich weiß nicht, wer das an diesem Tisch übernehmen kann, Herr Kistoffel, vielleicht Sie, schauen Sie mal an, das Agieren der Sozialdemokratie war, Sie haben den Begriff bizarr gerade verwandt, ich will mir den jetzt nicht zu eigen machen, aber ich würde sagen, das konnten nur wenige nachvollziehen. Wie gefährlich war das?
Ja, also das SNSPD steht offenbar für Sehnsucht nach der Selbstzerstörung. Ich kann mir das kaum anders vorstellen. Sie marginalisiert sich im Bund durch innere Flügelkämpfe, vergebliche Suche nach einem Markenkern. Und jetzt hat man sich noch diese Blöße gegeben, im Europawahlkampf zu sagen, Europa ist die Antwort. Und jetzt erklärt Frau Barley, dass ihre ehemalige Kabinettskollegin von der Leyen nicht hinreichend qualifiziert sei. Der Meinung kann man sein, aber nicht in dieser Position und nicht nach diesem Wahlkampf. Das heißt, die deutsche Sozialdemokratie scheint
mir... Sie sind jetzt Vizepräsidentin des Europäischen
Parlaments. Ich weiß. Insofern ist das auch eine gewichtige Stimme. Ja. Mir scheint die deutsche Sozialdemokratie nun nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch innerhalb Europas weitgehend isoliert zu sein. Das ist erstmal festzustellen. Und wo hier verjüngende Kräfte herkommen sollen, aus Deutschland glaube ich nicht. Ich glaube, da muss man mal über die Grenzen schauen nach anderen sozialdemokratischen Bewegungen.
Meine Herren, wir gehen so langsam auf das Ende der Sendung zu, meine Dame. Angela Merkel wird morgigen Mittwoch, am 17. Juli, 65 Jahre alt. Sie galt lange als die Königin Europas. Könnte man jetzt sagen, dass sie mit diesem Tag, der von Ihnen allen auch auf verschiedene Art und Weise und verschiedenen Blickwinkel als historisch gekennzeichnet wurde, jetzt sozusagen ihre Kronprinzessin nach Europa entsandt hat, die dann demnächst mal das Erbe dort antreten kann? Den Vorzug geben und dann...
Ja. Ich finde es schwierig zu sagen, Kronprinzessin von Frau Merkel. Wir wissen um diese Verbindung, aber sie ist immerhin wirklich jetzt unsere Kommissionspräsidentin. Sie ist nicht nur irgendwer. Und ich hoffe doch, dass sie sich da etabliert, wo sie nicht schon etabliert ist. Und auch wirklich ihre hehren Ziele durchsetzt, die sie jetzt ja in ihrer Antrittsrede auch Angassen mit Ziel hat. Auf grüne Stimmen und auf Sozialdemokraten und liberale Stimmen sich gesetzt hat.
Mhm. Auf dem Weg zur Königin Europas?
Also da wäre ich erstmal vorsichtig.
aber die Leidenschaft ist ja da, das haben wir ja alle heute festgestellt. Aber
die Royals sind woanders, die sind nicht, glaube ich, in Brüssel. Nein, ich sag mal, sie hat die Möglichkeit, diese Europäische Kommission gut zu leiten, in eine Richtung zu führen. Es gibt aber sicherlich auch noch einen ganz anderen, der auch gerne der König, wenn wir schon dabei bleiben, von Europa sein würde, nämlich Herrn Macron. Das darf man auch nicht außer Betracht lassen. Also von daher würde ich da jetzt erstmal ganz ruhig bleiben, anfangen. Sie muss sich beweisen, sie muss auf die Länder zugehen. Ob sie da gleich die Königin wird, das kann auch ganz schnell zum Ende führen. Auch das haben wir bei Königin schon erlebt. Ja. Und also ich mag diese Ausdrücke eigentlich überhaupt nicht.
Ja.
Das sind zwei verschiedene Jobs. Das eine ist Regierungschefin, das andere ist Kommissionschefin.
Ich habe nicht gesagt, dass Sie das nicht nochmal im Blick nehmen würden.
Die stärkere Kraft sind die Regierungschefs, gar keine Frage. Und ob die es zulassen, dass da einer die Königin von Europa wird, das wage ich auch zu bezweifeln.
Okay. Aber
es ist ja schon mal nicht schlecht, dass jemand ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Macron, zu dem französischen Präsidenten hat.
Ja. Und an ihm vorbei hat es ja auch keinen Kandidaten.
Nach vorne treibt und in die richtige Richtung nach vorne treibt, nicht in allen Punkten.
Ja.
Aber er hat die Initiative übernommen von den Deutschen. Und hat eben, vielleicht war das einer der großen Fehler gewesen, eben auch von Frau Merkel, dass man ihm eben nicht geantwortet hat. Und auch nicht auf entsprechender Ebene, dass sie ihm nicht geantwortet hat, sondern eben Frau Kramp-Karrenbauer.
Ja.
Das wurde in Frankreich sehr, sehr negativ aufgenommen.
Nicht besonders freundlich.
Freundlich.
Ja.
Und das ist eben vielleicht ein gutes Startsignal, dass sie Frau von der Leyen einen sehr, sehr guten Draht hat.
Ja. Und dass sie politisch. Ein hoffnungsloser Optimist.
Und dass sie nach vorne.
Das muss ja nichts Schlechtes sein, Herr Kissner. Wenn wir sozusagen sagen, also an Herrn Macron vorbei konnte es kein Personaltableau geben. Das haben wir hier am Tisch auch festgestellt. Wenn wir jetzt sagen, 1. November, heute wäre 1. November, jeder quasi ein Thema. Was ist das, was Frau von der Leyen als erstes anpacken muss? Einfach nur in einem Wort, wenn es geht. Herr Kistner macht einen Anfang.
Sie muss wieder eine neue, offene Debattenkultur etablieren, ohne Schuldzuweisungen.
Okay, kürzer.
Sie muss in Italien dafür sorgen, dass Italien nicht wirtschaftlich explodiert und eben eine Gefahr für den Euro wird.
Okay, Italien?
Sie müssen darauf achten und dafür sorgen, dass die EU sich auf eine menschenrechtlich okaye Migrationspolitik einigt.
Migrationspolitik.
Flüchtlingspolitik und Rechtsstaatspolitik.
Okay, gut. Da wird die Agenda lang. Ganz herzlichen Dank an diese Runde für Ihre engagierte Debatte heute Abend. Danke Ihnen, dass Sie mit uns waren, gleich nach uns Phoenix der Tag mit dem ganzen Bild vom Ereignis in Straßburg. Ich wünsche Ihnen wie immer gute Informationen bei Phoenix. Dankeschön.